da gehen sie auf, die Türen zu einer neuen Folge des Okay Cool Podcast. Mensch, ich freue mich. Beziehungsweise eigentlich, um es ganz ehrlich zu sagen, ich habe heute zwei intensive Gefühlsregungen mitgebracht. Eine davon sehr positiv, eine davon, ja, negativ, verwirrt, komisch, nicht so gut. Ich fange mal mit der positiven an, mit der sehr gut gelaunten Gefühlsregung, denn nicht nur, dass die erste Folge dieses Podcasts, das Gespräch mit Vivienne Bargio, der Entwicklerin aus Köln, so gut bei euch da draußen ankam. Ich habe viele nette Worte bekommen und viel Zuspruch und Menschen, die gesagt haben, das war doch gar nicht so schlecht, dass ich mich entschlossen habe, das auf jeden Fall sowieso weiterzumachen. Das stand eh nie zur Frage, weil mir das wirklich viel Spaß macht. Das ist die gute Sache. Im Einklang damit auch direkt der Ausblick auf die heutige Folge. Das ist nämlich auch ein Teil, warum ich mich so freue und so gut gelaunt bin. Denn ich habe gerade das Gespräch mit Thomas Reisenegger geführt, der heutige Gast. Ein ehemaliger Spielejournalist, heute aber schon seit Jahren tätig als mittlerweile selbstständiger PR-Mensch. Das heißt, er bewirbt Spiele, er berät Indie-Entwickler, hat auch seine eigene Marketing-Agentur schon gegründet, Future Friends Games heißt die, in London. Und mit ihm habe ich gesprochen über seine Arbeit, über professionelles Netzsein, eine Anforderung, die man ja durchaus von einem PR-Menschen erwarten könnte. Wie es ist, die Träume von Indie-Entwicklern zu stützen, manchmal aber auch zerstören zu müssen. Das sind all die Dinge, die euch heute in dieser Folge erwarten. Ein sehr, sehr nettes Gespräch, auch wieder mit einer schönen Wendung zum Schluss hin. Und das sage ich nicht, um euch bis zum Ende dieser Folge irgendwie am Ball zu halten, sondern es war wirklich so. Am Ende kam noch mal was, was einen sehr schönen Kreis geschlossen hat, den ich so gar nicht erwartet hätte. Aber Mensch, das erstmal zu den guten Dingen, zu den komisch verwirrenden negativen Dingen. Das ist eigentlich nur eine Kleinigkeit, aber eine, die mich jetzt dann doch tatsächlich beschäftigt seit Beginn des Gesprächs mit Thomas, das ich jetzt vor etwa einer Viertelstunde abgeschlossen habe. Denn kurz vor dem Gespräch, nein, ich muss sogar noch weiter ausholen. Ich habe extrem schlecht geschlafen heute Nacht. Ich habe nicht gut geträumt und bin deswegen mit relativ wenig Schlaf in den Tag gestartet. Und hab mir dann gedacht, Mensch, Dom, du bist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ne? Du kratzt jetzt am 31. Lebensalter, was ja eigentlich auch Blödsinn ist, es dauert noch ein bisschen, aber bis 30, das erste graue Härchen hat sich eingeschlichen in deine rotschöpfige Haarpracht. Nimm doch nochmal so einen berühmten Powernap, bevor es losgeht mit dem Gespräch. Dann habe ich mich ins Bett gelegt, 20 Minuten geschlafen und ich hatte die abstrusesten Träume. Ich habe geträumt, zwei Tauben wären meine besten Freunde geworden und kurz vor Beginn des Weckers, der mich nach so knapp 20 Minuten wieder rausholen sollte aus dieser Welt, habe ich mich dann sogar auf die größere der beiden Tauben gesetzt und ich hatte das Gefühl, es liegt Abenteuer in der Luft. Wir erleben jetzt total tolle Dinge miteinander. Und dann wurde ich wach und dann fühlte ich mich nicht nur vollkommen zermatscht, wie es immer nach diesen Powernaps ist, die länger als 2,5 Minuten sind, sondern auch so ein bisschen enttäuscht und traurig, weil das war wirklich cool. Also ich hatte großes Interesse, auf diese Taube zu steigen und mit ihr davon zu fliegen und einfach mal zu gucken, was sie mir da zeigen wird in dieser Traumwelt. Und ich wollte das eigentlich auch im Gespräch mit Thomas dann thematisieren, weil mich das da nachhaltig noch beschäftigt hat. Aber das hat sich nicht ergeben. Das ist aber gar nicht schlimm, weil die Bälle, die wir uns dazu geworfen haben, waren so auch schon bunt und schön genug. Das war gar nicht notwendig. Genau, das dazu. So setze ich momentan meine Stimmung zusammen. Wie gesagt, ich freue mich sehr, euch jetzt dieses Gespräch präsentieren zu können, das ich mit Thomas geführt habe. Ein Gespräch, das vor vielen, vielen Jahren begonnen hat. Auch das wird sich in der Folge aufklären, wie ich das meine, und jetzt endlich zu einem vorläufigen Ende geführt wurde. Das war schön, das hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge und danke euch alle für diese lieben Worte, die mich bisher erreicht haben. Vielleicht kommen ja noch mehr liebe Worte dazu. Hätte ich nichts dagegen, dann schreibt gerne an mail@domshot.net. Aber da ist natürlich auch viel Speicherplatz frei für Kritik, für alles andere als Lobpreisungen. Auch dafür muss es Platz geben, wenn ihr euch denkt, Mensch, dieser Dom, ne? Ich ertrag es nicht mehr. Ich halte nicht mehr aus, dass er dieses Mikrofon besitzt und es auch noch an den PC angeschlossen hat. Auch dann schreibt mir gerne eure Worte. Vielleicht kann ich da irgendwas Konstruktives rausziehen. Aber Lob und liebe Worte sind bevorzugt. Und damit Bühne frei für Thomas. Viel Spaß und bis bald. Bis Bist du überhaupt noch aufgeregt bei solchen Aufnahmen? Weil du hast ja schon seit einigen Wochen, Monaten sogar deinen eigenen Podcast. Bist du überhaupt noch aufgeregt, wenn man dir ein Mikrofon entgegendrückt und sagt, guck mal hier, wir reden jetzt miteinander?
Also per Podcast eigentlich nicht. Aber es ist wahrscheinlich ein schlechter Gedanke, weil mein Gehirn einfach denkt, ach, das nimmt man jetzt auf und das kommt dann später ins Internet. Also bei so echten Talks oder Veranstaltungen bin ich weit nervöser.
Und gerade da ist es ja so erstaunlich, ich habe gesehen, davon machst du ja einige, auf der GDC zum Beispiel, ne, dieser Entwicklerkonferenz, da warst du jetzt schon dreimal, glaube ich, drei, viermal und hast Vorträge gehalten und man sollte ja meinen, da stellt sich so eine Art Routine ein, aber offenbar nicht.
Man sollte ja meinen, man wird mit der Zeit besser, dass man die Dinge gut vorbereitet, das sind halt relativ viel Arbeit, die Vorträge. Mhm. Also da hat man so also wie einen Supervisor, der über die Talks drüber schaut und da muss man dem machen wir das über Skype präsentieren und dann nochmal revidieren. Ja, aber das ist immer bis zur letzten Woche. Also keine Ahnung.
Ach,
also,
ja.
Talks schreiben ist halt nicht mein Hobby. Also ich brauche halt echt den Druck. So also wie in der Schule oder Uni.
Oh ja. Ich weiß, was du meinst. Ich habe auch tatsächlich, immer wenn ich, das klingt so, als würde jede Woche eine Einladung zu einem neuen Talk reinfliegen, was halt überhaupt nicht der Fall ist. Aber wenn ich mal das Angebot bekomme, dann merke ich das auch immer, dann fängt immer dieselbe Mühle wieder an. Ich denke mir, okay, du weißt, was passiert, wenn du jetzt wochenlang nichts machen wirst und erst eine Woche, obwohl eine Woche ist auch zu großzügig, zwei Tage vorher anfängst, dir Gedanken zu machen. Es wird furchtbar, mach es nicht. Mittlerweile habe ich das raus und fange dann tatsächlich vernünftig, wie ich bin, an, rechtzeitig, aber ich habe ganz, ganz lange immer diesen Fehler gemacht, wirklich viel zu knapp vorher anzufangen, nicht aus Faulheit, sondern einfach so eine Mischung aus Angst, so ein bisschen Prokrastinieren und ich glaube einfach noch mehr Angst, einfach so dieses, ich schieb's auf und dann muss ich mich damit nicht auseinandersetzen, aber es ist ganz schlimm, das ist eine ganz schlimme Angewohnheit.
Ich stecke bei den Talks nochmal recht viel Zeit rein, ja. Also ich sehe halt dann so, dass ich das quasi last minute mache und einfach improvisiere, weil das ist nicht so meine Stärke. Aber es ist dann einfach so, dass ich zwei Tage davor sehr viel Zeit reinstecke. Mhm. Also mein Flug zur GDC, wer immer neben mir sitzt, ein Glückwunsch, der sieht einfach die Lippenbewegungen von meinem Talk 15 Mal im Replay, weil ich das dann nur durchgehe.
Und dann sind die Talks ja auch noch auf Englisch. Ist das für dich überhaupt ein Problem? Weil, also wenn ich jetzt vor meinem geistigen Auge die biografischen Eckdaten, die man ja von dir so weiß in der Öffentlichkeit quasi, du lebst ja mittlerweile in Brighton, hast daher deine PR- und Marketingagentur Future Friends. Man sollte ja meinen, Englisch ist quasi für dich wie eine Nudelsuppe so, ist nichts Besonderes. Das gibt's täglich quasi, kannst du dir auf den Teller machen und fühlst dich wohl damit. Und dann könnte man ja denken, na gut, die Sprachbarriere kann es ja nicht sein. Oder ist es eben doch so, dass du trotz deines neuen Wohnsitzes, der mittlerweile gar nicht mehr so neu ist, immer noch so auch dann denkst, upsala, auf Englisch wird es noch ein bisschen schwerer?
Also, du wohnst jetzt seit kurzem auch London. Also,
Glückwunsch, aber, oder? Ja. Also sagt man da Glückwunsch?
Bis man die Mietpreise sieht, ja. Aber prinzipiell gefällt es mir schon. Ja. Na, ist ja gut. Aber das Ding ist mit Englisch, in meinem Kopf klingt mein Englisch tiptop, astrein, bestes Englisch-Native-Speaker und deswegen ist es auch während die Talks überhaupt nicht schlimm und ich denke gar nicht dran und Englisch läuft einfach eh automatisch. Schlimmer wird es, wenn ich die Talks später auf YouTube anschaue. Ich werde erinnert, dass ich aus der gleichen Gegend wie Arnold Schwarzenegger stamme.
Ja. Aber ist das was dich dann sehr verunsichert oder guckst du da mit einem grinsenden Mund und Auge drüber und denkst dir, na gut, das kann man halt nicht verbergen.
Genau, es ist das Zeit. Also ich meine, eigene Talks anschauen ist schon ein bisschen hardcore, ich probiere es ab und zu, länger als 20 Minuten schaffe ich es nicht, aber mein Gott, also...
Ich habe tatsächlich dasselbe Phänomen bei mir auch beobachtet, was dieses Englisch-Dings angeht. Ich meine, ich habe es natürlich auch in der Schule gelernt und so weiter und dann gucke ich auch Serien sehr gerne auf Englisch zum Beispiel oder Filme, weil ich das Gefühl habe einfach, dass mir das auf Englisch einfach besser gefällt, weil auch die Sprecher einfach mir besser gefallen. Mhm. Und dann kriege ich immer so den Eindruck, mein Gott, wenn ich es nicht wüsste, ich bin im Grunde ja Engländer. Also so gut, wie ich diese Serien verstehe, es ist ja gar kein Problem. Ich kenne also quasi jedes Wort. Und dann spiele ich zum Beispiel irgendein Spiel online. Die Teammates sagen irgendwas und ich schalte mein Mikro ein, drücke quasi auf Aufnahme, ne, rücke nochmal das Sprechbumsel von meinem Mund zurecht und sage was und denke aber auch direkt in diesem Moment, oh mein Gott, du bist so Deutsch einfach. Alle haben es gehört. Ich werde nie wieder den Mund aufmachen. Das ist richtig schlimm.
Ist so, aber ich finde es vor allem lustig, weil wir ganz viel mit verschiedenen Indie-Entwicklern zusammenarbeiten und die müssen halt oft Interviews auf Englisch gehen oder englische Events machen oder sowas.
Ja, und da bist du dann, das sind ja oft auch nicht Native Speaker dann, oder? Das genau. Ist ja dann ein sehr bunter Haufen.
Und die sind auch total nervös und ist natürlich Klischee und eine kleine Stichzahl, aber gerade die deutschen Entwickler, mit denen wir zusammenarbeiten, sind oft total so, ah, ist mein Englisch gut genug und
ach,
mag ich echt nicht. Und das Englisch ist dann immer super und dann haben wir öfter, keine Ahnung, spanische, italienische Entwickler, wo es Englisch manchmal weniger gut ist, aber die haben halt eigentlich keinen Genierer oder so, die ist dann einfach so, mein Gott, halb Spanisch, halb Englisch.
Das ist übrigens super Stichwort. Das wollte ich, eine von den vielen Dingen, die ich dich auf jeden Fall fragen wollte und unbedingt fragen wollte. Mhm. Wie kommen eigentlich die Leute zu dir und zu euch? Also vor allem, wenn es ja dann auch noch deutsche Entwickler sind, warum gehen die zu einer PR-Agentur, die ja nicht in Deutschland sitzt zum Beispiel? Man sollte ja meinen, okay, ein Indie-Team aus Deutschland, also ein kleines Entwicklerteam, die ein kleines Projekt an den Start schieben, da ist es ja naheliegend, in Deutschland erstmal nach einem PR-Team zu schauen, die sich irgendwie um die kümmern können, mit der Werbung, mit Marketing, mit dem Vertrieb und all dem ganzen Kram. Wie kommst du an die Leute ran? Gehst du da wirklich dann, keine Ahnung, in deinen Netzwerken auf Entwickler zu und sagst, guck mal hier, wir haben noch einen Slot ab Februar, ne? Habt ihr Lust? Also wie macht man das?
Also prinzipiell, ich glaube, warum wir vielleicht das, also ich bin jetzt quasi der Österreicher im Team, der in England wohnt, aber die anderen drei, bei uns sind alle drei Engländer. Der Grund, warum man ein englisches Team vielleicht als Deutscher hat, ist, glaube ich, einfach, dass man aus Budgetgründen, oft kann man sich halt nur eine PR-Agentur leisten, als kleines Team, und dann macht man halt normal Englisch. Also dann sucht man sich halt wen, der einfach Englisch im Fokus hat. Deswegen würde ich sagen, oft amerikanische oder UK-Agenturen haben da halt einen leichten Standortvorteil. Und im Sinne vom Netzwerk, also wie wir quasi mit Indie-Teams in Kontakt treten, ist oft einfach auf Twitter angeschrieben werden oder einfach wirklich in gewisse Netzwerke drin sein, wo sie zum Beispiel, es gibt jetzt so die Indie-Arena in Deutschland, den Indie-Megabooth für US-Events. Die haben zum Beispiel so Mailinglisten, wo die ganzen Leute drin sind, die schon mal Aussteller waren dort und die fragen sie dann gegenseitig. Oder es gibt da so Game-Developer-Slack-Channels und ich glaube, da wird man halt hin und her empfohlen mit der Zeit.
Das heißt, ihr lebt dann viel von dem guten Ruf oder muss man die da auch dann richtig umwerben? Also ich bin, wie gesagt, das ist nicht meine Arbeitsrealität. Ich bin mehr, das weißt du selber, ich schreibe ja dann über Spiele und über Communities, aber ich bin quasi nicht bei diesem Prozess dabei, wo bevor Entwickler ihr Spiel wirklich veröffentlichen, dann irgendwie mit der PR in Kontakt treten. Geht ihr dann dorthin und sagt, guck mal hier, wir sind ganz schön cool, bei uns kriegt ihr, keine Ahnung, bunte Kugelschreiber und einmal im Monat verschicken wir Kekse mit einer netten Nachricht. So könnte man ja sogar machen. Wie umwirbt man die? Was sind da so die Argumente oder die Sachen, die man sagt, um die auf die eigene Seite zu ziehen?
Also eins davon ist, glaube ich, Referenzspiele, einfach in denen man schon mal gearbeitet hat. Das hilft ganz allgemein. Und das zweite ist, wir haben halt quasi einfach ein Pitch-E-Mail, wo drin steht, wie wir Games, Promotion und PR einfach verstehen. Und ich glaube einfach, gewisse Entwickler finden das halt cool, was sie machen oder den Fokus, den wir setzen, und andere Entwickler mögen das gar nicht. Also ganz grob über den Daumen. Vor allem amerikanische Teams, die so ins Blaue pitchen und einfach viele Agenturen anschreiben, das sind meistens Kunden, wo wir einfach kein Meter haben. Ich glaube, wir sind da bei den Pitches schon sehr Englisch-Deutsch im Sinne von einfach sehr direkt, wo man auch sagen würden, kann man machen, aber glaube man funktioniert nicht. Oder wir glauben, wir werden zu viel verkaufen, aber nicht mehr. Wäre irgendwie unrealistisch für uns. Und ich glaube, vor allem ein paar amerikanische Teams, die sind da von den lokalen Agenturen schon mehr so Enthusiasmus gewohnt. Im Sinne von, das wird alles awesome und super und wir machen das schon. Und wir sind da mehr so, das wird vielleicht, aber der Bereich wird, glaube ich, halt eher nichts. Und eben, es gibt Teams, die finden das super, die sind so, ey, appreciate your honesty und cool, machen wir. Und da gibt es ja Teams, die finden das ganz furchtbar. Und dann ist halt jetzt schon demotiviert, bevor ihr angefangen habt. So, was ist los?
Also gnadenlose Ehrlichkeit und Runterziehen ist Teil des quasi des Selbstverständnisses. Was steckt da noch drin? Was steckt in diesem Pitch noch so drin, dass ihr den Leuten sagt, guck mal, so verstehen wir unsere Arbeit. Kannst du das mal so umreißen? Weil es würde mich schon sehr interessieren, wie ihr euch da selber seht.
Ja, also ein großes Ding ist auf jeden Fall, dass wir probieren, so ehrlich sein wie geht. Eben wie gesagt, es macht halt auch mehr Sinn für uns, mit Teams zu arbeiten, die Erwartungshaltung teilen. Weil wenn wer erwartet, er verkauft 10 Millionen Stück und wir glauben, er verkauft 10.000 und dann ist Ziel erreicht, sind wir happy und der mega traurig, weil wir verschiedene Ziele gehabt haben. Also das macht halt wenig Sinn. Und sonst, was bei uns groß beim Pitch ist, dass wir probieren, einfach die, also sehr on-trend sein, einfach aktuellen Dinge ausprobieren. Und einfach viel, also ich glaube, viel vor Games Promotion ist einfach Dinge ausprobieren. TikTok für User, cool, probieren wir mal. Machen wir 5 Posts, wenn die dann funktionieren, lassen wir es halt vielleicht wieder. Aber vielleicht ist es eine gute Plattform für uns. Ausprobieren. Und das Gleiche ist, einfach Fokus setzen. Also ganz klar, Pressearbeit ist wichtig, YouTuber sind wichtig. Was aber auch super wichtig ist, was viele PR-Agenturen derzeit nur weniger machen, ist, dass man einfach sehr Steam-fokussiert arbeitet. Dass man schaut, dass die Steam-Page richtig aufgesetzt ist, dass man die richtigen Steam-Tags findet, dass man die ganzen Boxen im Backend richtig tickt, damit man im Steam besser weiterempfohlen wird, weil die Plattform einfach riesig ist und der Traffic ist einfach ungemein. Also alles, was man machen kann, damit man Steam-Featuring kriegt, ist halt einfach überlebensrelevant für die meisten Studios.
Zu der Steam-Seite, also Steam, wer es noch nicht gehört hat, riesengroße Vertriebsplattform für PC-Spiele vor allem, eigentlich die größte, Monopol könnte man sagen, nicht Monopol, aber schon die größte Plattform, auf der es wirklich Spiele gibt auf dem PC. Und wenn man sich so eine Seite mal anguckt, dann sieht man da eine ganze Reihe Informationen. Man sieht eine Produktbeschreibung, was ist das eigentlich für ein Spiel, man sieht so eine Feature-Überlist, was kann dieses Spiel eigentlich, wie viel kostet es, wenn es so ein Early-Access-Spiel ist, das vielleicht erst, keine Ahnung, jetzt schon zum Verkauf angeboten wird, aber erst in mehreren Monaten wahrscheinlich in Anführungszeichen fertig sein wird, wie dann diese Early-Access-Phase aussehen wird. Da gibt es ja eine ganze Menge zum Ausfüllen. Kann man sich dann euch als die Arbeit vorstellen, dass ihr dann quasi wie so ein sehr netter, freundlicher, gutmütiger Nachhilfelehrer dann quasi über die Schulter eurer Entwickler quasi schaut und dann sagt, guck mal hier, willst du da nicht nochmal was dazu schreiben oder so? Fällt dir dazu nicht noch was Besseres ein? Wie läuft das denn? Oder guckt ihr am Ende quasi wie so eine abgegebene Prüfung drauf und sagt, ja, also du hast dir Mühe gegeben, aber mach mal lieber anders.
Ich würde sagen, ganz unterschiedlich von Team zu Team, je nachdem, was die halt brauchen. Also es gibt für Teams, da starten wir den Prozess quasi gemeinsam, da schreiben wir dann die Spielbeschreibung oder helfen Screenshots machen, aber Teams haben das schon alles fertig, dann machen quasi nur die Review davon. Und vor allem, weil wir halt wirklich mit kleinen Indies zusammenarbeiten, schauen wir halt meistens quasi mit den Mitteln, die wir haben, wie kann man das meiste draus machen. Und das ist wirklich oft also Priority setzen. Das kann auch sein, dass man sagt, okay, das ist jetzt kein Pressespiel, aber ein Spiel, das vielleicht gut auf Steam funktioniert. Wir schreiben vielleicht ein paar Pressemails, aber ist jetzt einfach nicht wichtig. Es ist jetzt viel wichtiger, dass wir jetzt ein zweites Gameplay-Video haben, das auf Steam genau erklärt, wie das Spiel funktioniert. Oder bei dem Spiel ist es jetzt viel wichtiger, dass wir ganz viel Twitch-Streamer kriegen. Und beim nächsten Spiel ist es vielleicht alles schon tipptopp. Da schauen wir dann, kann man extra Guerilla-Marketing machen oder müssen wir Community aufbauen, braucht man einen Discord-Server. Also es ist wirklich ganz verschieden für jedes Projekt, was jetzt einfach am meisten Sinn macht.
Ich verstehe. Du hast da übrigens was gesagt, was ich mir ganz groß aufgeschrieben habe und notiert habe, weil ich da unbedingt nochmal reinhaken wollte. Du hast gesagt, ein Teil eures Selbstverständnisses und Pitches ist, so ehrlich sein, wie es nur irgendwie geht. Also vor allem transparent sein und den Entwicklern sagen, das ist realistisch, mit diesem und jenem Erfolg oder auch nicht, könnt ihr rechnen. Das beißt sich ja, und das ist meine Frage, weil ich das nur irgendwie annehme, ja so ein bisschen mit den Anforderungsset, dass du quasi eine Biografiestation davor haben und anbringen musstest. Denn, wenn ich es mir richtig recherchiert habe, warst du ja vorher auch schon in der PR tätig, vor Future Friends, aber eben noch nicht mit einer eigenen Agentur. Genau. Hast du für Spiele wie zum Beispiel Northgard und, das finde ich ganz besonders toll, für Blackwood Crossing PR gemacht. Mhm. Blackwood Crossing auch deswegen toll. In der ersten Folge dieses Podcasts, die vor einer Woche erschienen ist, da habe ich mit Vivian Baggio gesprochen, einer Entwicklerin aus Köln, und die, der habe ich erzählt von Blackwood Crossing. Das war so eine Randnotiz, über die dann ich doch ein bisschen mehr gesprochen habe, als ich wollte, weil ich dieses Spiel ganz fantastisch finde. Yeah. Ein ganz süßes, verträumtes Spiel, das irgendwie von Abenteuern von einem Geschwisterpaar erzählt und wie sie so zu ihren Eltern stehen, nur so ganz vorsichtig, grob mal gesagt, ohne zu viel zu verraten. Und worauf ich hinaus möchte ist, da kann ich mir vorstellen, dass du als PR-Mensch damals vor allem auch in Gesprächen mit der Presse, ja eigentlich jetzt nicht, also wie sage ich das, nicht unbedingt ehrlich sein musstest, sondern vor allem professionell nett. Oder ist das so eine Fähigkeit, die du da irgendwie kultivieren musstest, professionell nett zu sein zu Leuten, die irgendwann über die Spiele mal schreiben werden, die du betreust und bei denen es vielleicht wichtig ist, dass sie einfach gut gelaunt sind während des ganzen Termins? Ist das was gewesen, was du lernen musstest, professionell nett zu sein?
Ich glaube, nicht absichtlich gelernt. Ich glaube, das kriegt man einfach so mit. Ich glaube, das war von unserem letzten Job, also von dem quasi die Agentur, wo ich davor war, bevor ich meine eigene gegründet habe. Das war, ich glaube, eine super Einstellung, die ich vom Chef dort gelernt habe, dass man quasi die Influencer und Pressepartner, das sind ja Partner, mit denen man über Jahre zusammenarbeitet, und mit denen, die er so sieht und denen auch zu denen so ehrlich wie möglich ist, im Sinne von, jetzt nicht, jedes Spiel nicht oberhypen und sagen, das ist das beste Spiel ever, du musst das ausprobieren, 400 Follow-up-E-Mails, sondern die Leute quasi nicht professionell darüber informieren und wenn es ihnen gefällt, ist es cool und wenn es ihnen nicht gefällt, dann natürlich nicht. Und wenn sie einen Code haben wollen und sie zerreißen das Spiel quasi, weil es ihnen nicht gefällt, fair enough, ist sie denn in ihrem Job. Also halt auch nicht nachtragend sein und einfach, ja, einfach verstehen, wie die Leute ihr Geld machen, wie die Leute ihren Job machen und da wie die Entwickler ihren Job machen und einfach schauen, dass man das Ganze professionell abhandelt, aber halt auch, ja, quasi nicht niemanden anlügt, weil das bringt halt auf lange Sicht einfach nichts.
Mhm. Da habe ich übrigens auch Erfahrung gemacht, also jetzt auf Presseseite, bei Events, wo ich wirklich gemerkt habe, das war unangenehm, wo PR-Menschen also so explizit darauf bedacht waren, dass ich gerade den schönsten Tag meines Lebens erlebe und auch auf so eine Art, wo ich dann mir gedacht habe, also das sind doch empathische Menschen, die müssen doch sehen, dass es irgendwann reicht, nachzufragen, wie mein Tag ist und ob ich gerade Spaß habe. Wenn ich da schon sitze mit einem weinenden Auge quasi und mit einem Fuß schon im Bus nach Hause, ich einfach nur gehen möchte, weil ich nicht mehr kann. Und dann immer noch so die Frage kommt, möchtest du noch ein Häppchen? So, wir haben oben noch so gratis Würstchen. Ist denn nicht? Und das habe ich so oft erlebt, dass dann so, das sind dann so richtig unerbittlich, also aus bestem Sinn natürlich, das sind ja liebe Menschen, aber die nehmen das dann so ernst, dieses, wir müssen als PR dafür sorgen, dass es den Presseleuten gut geht. Da fühlte ich mich wirklich erschlagen und ertränkt in Freundlichkeit und also aggressiver Freundlichkeit. Da fand ich das dann immer sehr nett. Ich erinnere mich auch noch an Termine, wo du auch dann als PR-Mensch dabei warst. Das fühlte sich tatsächlich immer sehr ehrlich an, also sehr, sehr nett einfach. Und dann dachte ich mir aber auch direkt, oh Mann, ey, der Thomas, der ist gar nicht mit dir befreundet, das ist doch nur seine Masche, der möchte ehrlich nett sein und so. Du sollst dich genauso fühlen. Da war ich in meinen Konflikten, aber das war ein viel schönerer Konflikt als, oh mein Gott, bitte lass mich doch in den Bus steigen, ich kann nicht mehr.
Aber man muss sagen, in der Regel ist das halt auch nicht gespielt, sondern echt, weil die meisten Game-Journalisten, Influencer, die sind einfach nett, die haben das gleiche Hobby, die kommen dorthin, weil sie das Spiel ausprobieren wollen. Das ist jetzt halt ungefähr der Beratungstermin beim Steuerberater, der dann sagt, man muss eine Steuernachzahlung jetzt haben. Also es ist eh quasi ein lustiges Setup. Also da draus quasi was Unangenehmes machen, das ist schon nicht so leicht, würde ich fast sagen. Und ich glaube, das Wichtige ist halt einfach, was für Entwickler oder Publisher halt einfach gern wollen, natürlich, die wollen ihre Spiele pushen, da kommt es halt echt drauf an. Wir als Agentur natürlich leben auch vom Ergebnis, das ist auch wichtig, aber es kommt halt der nächste Titel danach. Während von denen ist halt, wenn das nicht läuft, kann es halt echt Endstation sein. Und natürlich haben die einen anderen Druck und mussten anders pushen. Aber wie gesagt, ich glaube halt einfach nicht dran, dass das was bringt, Leute überfreundlich sowas zu zwingen. Das ist halt Einstellungssache wahrscheinlich. Aber ganz ehrlich, was du sagst. Also wir haben auch Events gehabt, mit Publisher-Kollegen, wo als Journalist von einer wichtigen Website 10 Minuten zu spät kommt zu den Terminen, außer Puste ist, fast verdurstet. Und der Publisher zeigt ihnen dann ein neues Spiel und er sagt, okay, ich muss jetzt aber wieder los, 5 Minuten früher, kennt ihr noch ein Glas Wasser und machen wir den Termin einfach kurz. Und die sagen dann, ja, aber jetzt, ich schaue noch 3, 4 Spiele anschauen, weil jetzt bist du schon mal da und dann verpasst du den nächsten Termin. Das macht man natürlich tot unglücklich. Und ich glaube, das ist halt gute PR-Arbeit, dass man da einfach einschreitet und sagt, hey, ist auch nur ein Mensch, wir können den dem Bild nachher schicken, der braucht jetzt mal ein Glas Wasser. Das ist jetzt wichtiger, ist, dass jetzt noch 3 Minuten länger die Demo spielt.
Ja. Warst du von Anfang an schon so? Ich kann mir aber nämlich auch vorstellen, dass man das vielleicht erst lernen muss, wenn man ganz frisch in diese PR-Branche reinkommt, dass man erstmal vielleicht sich ganz anders verhält, weil vielleicht auch Leute einem das noch so vorgelebt haben. Oder hast du direkt das so für dich gemerkt und auch die richtigen Lehrer, sag ich mal in Anführungszeichen, gehabt, die dir gesagt haben, guck mal, es ist auch, das Zwischenmenschliche ist auch wirklich wichtig, dass es den Leuten auch einfach ehrlich gut geht. Warst du da direkt schon so auf dem richtigen Trip unterwegs?
Also ich glaube schon die richtigen Lehrer von der Seite. Dann zwischendurch habe Praktika in andere PR-Agenturen gemacht, wo das nicht ganz so gehandelt hat, wo ich mir dann einfach als Praktikant schon gedacht habe, ne, das finde ich jetzt eigentlich blöd. Also ich glaube halt nur, dass es was bringt. Und vielleicht, bevor ich in der PR war, habe ich ja selber für ein paar Videospielwebseiten und Magazine geschrieben. Und da war mir das irgendwie schon bewusst, dass man jetzt nicht Best Friends mit jedem sein muss und kann, der einen Code schickt. Mhm. Aber wenn man die einfach quasi wie echte Menschen behandeln, ist das schon ganz nett.
Ich habe jetzt von meinem einen Event erzählt, bei dem es ja so schlimm war, ohne Namen zu nennen. Jetzt bin ich natürlich neugierig. Es ist ja jetzt nur fair, wenn du uns auch mal erzählst, von vielleicht einem Tag, und da muss es ja eingegeben haben, oder einen Termin, der ganz unangenehm war, wo du gemerkt hast, du musst jetzt an deine professionellen Fähigkeiten appellieren, um diesen Termin gut über die Bühne zu bringen. Da muss es doch einen Tag gegeben haben, natürlich jetzt ohne irgendwelchen Namen oder so, aber eine Begegnung, nur mal, um aus deiner Perspektive kennenzulernen, mit welchen Herausforderungen man dann eigentlich als PR-Mensch kämpfen muss, wenn es darum gerade geht, ein Spiel zu bewerben, das, um das es hier gerade wirklich geht, obwohl du einen Menschen vor dir hast, mit dem es einfach nicht funktionieren möchte.
Also es gibt ein paar schwierige Situationen. Und also natürlich, wenn irgendwas Technisches nicht klappt, das kommt wieder zu spät, aber man hat dann keine anderen Slots mehr, dass man das irgendwie hinschiebt und da muss man halt einfach Leute quasi enttäuschen und sagen, ne, Pech gehabt. Und das sicher das Schwierigste ist als PR-Mensch, wenn man Entwickler, wenn man Termine mit den Entwicklern macht und die zeigen das Spiel her zu Journalisten und die sind meistens eh schon nervös, wenn sie Indie-Spiele machen und aufgeregt, dann wollen natürlich da jetzt eine gute Impression haben. Und dann kommt jemand von einer großen Website, wo vielleicht denen ihr Boss einen Termin aufgesetzt hat oder die haben den vorher schon gemacht, aber haben jetzt irgendwie gar keine Zeit oder gar keinen Bock oder irgendwie Hangover oder das Spiel gefällt ihnen einfach mittendrin immer. Und die werden dann ganz desinteressiert und du merkst einfach so, wie der Entwickler neben dir verfällt, aber du kannst halt nicht viel machen, also ja. Augen zu und durch. Also möglichst wenig lästig sein, dann glaube ich, für den Journalisten und schauen, dass die dann einfach schnell zum nächsten Termin kommen, aber viel mehr kann man nicht machen. Also man kann ja nicht sagen, hey, jetzt bitte konzentrieren und Notizen machen und dem vor die Finger schnipsen, damit er aufwacht. Mhm. Da kann man halt nur zuschauen, wie wie sich das da entfaltet.
Aber also es ist nicht so, dass du jetzt schon seit Jahren diesen einen oder jeden Tag bei dir im Hinterkopf rumträgst, wo du manchmal noch aufwachst und denkst, mein Gott, bin ich froh, dass dieser Tag vorbei ist.
Na, nicht irgendwas ganz spezifischen Tag. Also ich glaube, mehr so einzelne Termine, die man sich merkt, die halt wirklich nicht
gut waren.
Aber tagesweise, glaube ich, nicht so.
Du hast übrigens was berührt, was ich mir eh schon gedacht habe, darauf wollte ich auch mal gerne hinaus, wie groß die Verantwortung eigentlich für dich als PR-Menschen ist, vor allem für kleinere Teams so eine Art emotionaler Buffer zu sein, also die quasi abzufedern, wenn sie mal von einem Termin enttäuscht sind, wenn sie gemerkt haben, sie zeigen dann einem Journalisten oder einem Influencer ihr Spiel und die Reaktionen sind vielleicht nicht so, wie sich die erhofft haben oder natürlich, wenn dann das Spiel zum Verkauf rausgeht und die ersten Verkäufe sind weit unter den Erwartungen. Ich stelle mir das unheimlich schwer vor, die Leute dann aufzufangen. Also das ist doch eine riesige Verantwortung und auch Aufgabe.
Nick, ist ganz, also mit weitem Abstand der Part vom Job, der mir am wenigsten gefällt und Spaß macht. Und ich glaube, das Einzige, was da helfen kann oder hilft, ist einfach, das lernt man halt mit der Zeit immer mehr, ist einfach Erwartungshaltung. Mhm. Gerade bei, sagen wir mal, irgendwer macht ein total schönes Narrative-Game, das halt echt eine coole Story hat, total bewegend ist. Das sind halt oft Dinge, die sie zum Beispiel auf Steam oder auf einer anderen Plattform dann nicht so gut verkaufen. Aber wenn sie zum Beispiel viel Medieninteresse kriegen. Also da kannst du jetzt sagen, du kriegst einen Washington Post-Artikel und verkaufst dann aber weit unter die Erwartungen trotzdem. Dass da eine große Diskrepanz ist zwischen Aufmerksamkeit und was dann wirklich verkauft wird. Also quasi Spiele, wo vielleicht viele Leute gern drüber lesen, aber weniger Leute das dann wirklich kaufen. Und gerade bei den Dingen ist es, glaube ich, Erwartungshaltung. Also da probieren wir halt echt im Erstgespräch schon sagen, ganz ehrlich, andere Spiele, die echt top, top, top waren und super Preise gewonnen haben, haben sie so und so gut verkauft, ungefähr. Wir glauben, das ist so die obere Grenze, die ihr erreichen könnt. Mhm. Wenn das für euch nicht genug ist, dann sollte man wahrscheinlich nicht zusammenarbeiten oder dann passt halt was bei der Erwartungshaltung nicht. Aber man sollte halt einfach das eine Videospiel nie so als geschlossenes Ding sehen. Also wenn du quasi ein erfolgreiches Spiel hast, das sich vielleicht nicht verkauft, aber super Promotion kriegt oder super Reviews, damit kannst du super EU-Förderung fürs nächste Spiel kriegen. Vielleicht unterschreibt ein Publisher für den nächsten Titel. Du könntest super Work-for-Hire-Opportunities dadurch kriegen. Vielleicht baust du eine Community auf und das Spiel Nummer 4 wird dann erfolgreich. Also ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man Indies dazu erzieht, dass das ein langer Prozess ist oft, dass man erfolgreiches Indie-Studio hat und einfach nicht das One-Hit-Wonder ist und dann ist es vorbei.
Ich habe ja, ich weiß nicht, ob du das mal irgendwo am Rande mitbekommen hast, aber ich unterrichte schon seit ein paar Jahren an der Games Academy hier in Berlin kreatives Schreiben und da bekomme ich ja natürlich oft mit, was die Studierenden da an ihren Abschlussprojekten so machen. Also da werden Leute quasi ausgebildet, Spiele zu entwickeln in allen möglichen Bereichen, vom Coden bis zum Art-Design. Und da merke ich auch ganz oft, die Projekte sind zum einen total, also überwiegend total interessant und vielversprechend und ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie ich sowas jemals hinkriegen könnte. Ich bin immer sehr, sehr begeistert, was da alles schon passiert von Leuten, die vielleicht erst 2-3 Semester dabei sind. Auf der anderen Seite bekomme ich in den Gesprächen dann immer mit, dass da echt ich umschreibe es mal vielleicht so als grüner Knopf-Mentalität herrscht. Das heißt, die erzählen dann davon, dass sie dann sich schon freuen und ganz gespannt sind und fast schon mythisch verklären diesen Moment, wenn sie dann alle dieses Spiel entwickelt haben in ihrem kleinen Team, 3, 5, 4 Leute. Mhm. Und dann sitzen die daheim vor ihrem PC Und dann ist der Tag des Releases, der Tag der Veröffentlichung, dann drücken die auf diesen roten und jetzt geht der auf diesen grünen, jetzt geht der Verkauf los Knopf und dann ist der Erfolg da. Das ist so die Erwartungshaltung, der ich immer wieder begegne, dass du auf einen Knopf drückst, wenn alles geschafft ist und dann ist Geld da, dann ist der Ruhm da, dann ist der Erfolg da und da denke ich mir schon als PR-Laie, ich glaube, ihr werdet traurig sein. Also, das ist ja gar nicht böse gemeint, aber das kann ja gar nicht klappen, oder?
Genau das. Also es sind oft Erstgespräche, die super laufen, bis zu dem Punkt von der Erwartungshaltung kommt. Und dann ist halt Schicht im Schacht. Das ist halt, ist eh blöd, aber das bringt dann einfach nichts. Also wir vergleichen es halt oft mit der Musikindustrie. Ich glaube, der Gedanke ist halt oft von im Videospiel, hey, du drückst den Knopf und dann bist du erfolgreich. Oft haben halt Entwickler einen IT-Background und die werden pro Stunde zahlt oder können kalkulieren, wie gut sie Software ungefähr verkaufen wird. Und ja, und Videospiele sind halt Entertainment. Das ist halt so, wie wenn man ein Album macht. Also wenn jetzt irgendwie vier Leute sie im Keller einsperren, machen ein Album und stellen es einfach auf Spotify und das war's und sagen niemandem was davon. Mhm. Also die Erfolgschancen sind ungefähr so, wie man einfach was auf Steam stellt und schaut, was passiert. Also natürlich, es passiert ab und zu. Also einer in, keine Ahnung, zigtausenden wird dann trotzdem über Nacht One-Hit-Wonder, weil das Spiel oder die Musik einfach so toll ist, aber meistens halt eher nicht.
Ja, kannst du mal so versuchen einzuschätzen, würde mich ja mal sehr interessieren, wie hoch so der Anteil ist an Leuten, die nach Gespräch mit euch entweder sagen, also wo ihr quasi merkt, da scheitert es an der Erwartungshaltung, die entweder sind nicht interessiert in der Zusammenarbeit oder hinterfragen plötzlich komplett, ob sie jemals das Richtige gemacht haben mit ihrer Berufswahl. Wie hoch ist da dieser Anteil an Leuten, die dann sagen, nee, okay, das wird irgendwie nicht funktionieren, wenn das so aussieht mit der Erwartungshaltung?
Ich würde vielleicht sagen, 50-50, aber das hat schon, da ist schon ganz viel Vorfilterprozess. Also die meisten Leute schreiben halt per E-Mail zurück und haben dann vielleicht gar kein Gespräch oder wir sind einfach ausbucht. Also die Leute, mit denen wir schon reden, sind schon relativ wenig im Vergleich zu den Leuten, die uns anschreiben. Und davon gehen halt auch noch viele weg.
Ist denn momentan überhaupt eine gute Zeit, Spiele zu veröffentlichen? Also nicht zu veröffentlichen, lass mich anders sagen, Spiele zu entwickeln und dann als Indie-Entwickler zu sagen, guck mal, und jetzt haue ich das Ding raus und möchte erfolgreich sein. Ist das momentan eine Zeit, in der das erfolgreich sein kann? Und mit momentan, das lasse ich mal bewusst ganz weit offen, ob du diesen Zeitraum jetzt sehr eng nimmst mit hier Corona-Pandemie oder mit das Jahr 2020. Fällt dir dazu eine Antwort ein?
Also ich glaube, es ist eine echt gute Zeit zum Spiele machen. Man muss sich, glaube ich, bewusst sein, dass einfach Spiele machen leichter ist, als es je zuvor war. Und deswegen machen einfach mehr Leute Spiele. Es gibt super Engines, alles ist gratis. Jeder kann Social Media benutzen. Also du kannst theoretisch ohne große Vorabkosten einfach ins Game Development einsteigen. Dadurch gibt es einfach viel mehr Konkurrenz. Ich glaube, zwei richtig gute Dinge, die es momentan gibt. Eines ist Steam für Entwickler. Es gibt eine große Plattform für Entwickler. Schimpfen über Steam, weil das sehr algorithmusgetrieben ist, ob ein Spiel erfolgreich wird oder nicht. Aber das hat auch viele Vorteile. Steam gibt dir irrsinnig viel Daten, irrsinnig viel Background-Knowledge für andere Spiele, für dein eigenes Spiel. Du kannst echt ziemlich gut voraussagen, ob du erfolgreich wirst oder nicht und was du machen musst, damit du erfolgreicher wirst. Also auf Steam gibt es was, das heißt die Steam-Wunschliste, die Wishlist. Das kann quasi einfach User benutzen und wenn man ein Spiel wishlistet, dann kriegt man an dem Tag, was erscheint, eine E-Mail, wo steht, das Spiel ist jetzt erhältlich. Oder wenn es auf Sale geht, kriegt man eine E-Mail, wo steht, Spiel ist erhältlich. Und das ist so quasi die wichtigste Metric im Steam-System momentan, an was gemessen wird, wie viel man verkaufen wird und wie viel Featuring man im Store selber bekommt. Dadurch kann man aber relativ genau ablesen, also nicht hundertprozentig, aber wenn man über den Daumen sagt, man verkauft nochmal die Hälfte seiner Wishlist in der Launch-Woche, kommt das schon hin und das ist vielleicht 10%, 20%, 30% falsch nach oben und unten, aber es ist nicht 100%, 200% falsch. Also du kannst den meisten schon ungefähr wissen, wie viel du verkaufen wirst. Und du siehst ja da, hey, ich habe einen großen Presseartikel gekriegt, wie viele neue Wishlisten habe ich jetzt? Ich habe einen großen Reddit-Post gehabt, wie viele neue Wishlisten habe ich jetzt? Ich war bei dem Event, wie viele neue Wishlisten habe ich? Also du kannst halt echt kalkulieren, was du machen musst, welche Schritte du nehmen musst, dass du erfolgreich bist. Und das Problem dabei ist einfach, es ist halt Knochenarbeit. Also die Wishlist nach oben treiben, du musst halt wirklich, wirklich viel PR und Marketing machen, dass die Nummern einfach steigen. Und quasi der zweite große Punkt, warum, glaube ich, 2020 ziemlich gut ist für Indie-Games, ist, dass momentan der Epic Store, Google Stadia und Microsoft Game Pass und PlayStation Plus sind alles neue Services, die oft gratis Spiele haben, die oft Subscription-Services haben, so Netflix-Styles, All-In. Mhm. Und wenn man Teil von den Dingen sein will oder sein kann, kriegt man in der Regel einfach einen Blankoscheck. Das heißt, du kriegst dann einfach nicht pro verkauftes Stück, sondern einfach, es ist wie bei einer Serie, die wird einfach vom Filmteam abgekauft und du kriegst dann einfach deine fixe Vorabkohle. Mhm. Und das ist momentan echt super für eine gewisse Art von Indie-Spiele, die sehr Premium sind. Vor allem, weil es halt auf einmal ganz viele Bewerber gibt, die quasi einen Drang haben, Exklusivspiele oder Spiele auch auf ihrer Plattform zu haben. Das ist was, das hat vor 2 Jahren nicht gegeben. Das ist auch ein Trend, der nicht für ewig anhalten wird. Aber momentan kann man da, wenn man jetzt ein richtiges, ein cooles Spiel quasi am Start hat, sicher gute Deals abschließen.
Mhm. Ich sehe das ganz oft auf Twitter, dass Entwickler dann sagen, hier, oder auch PR-Leute, hier setzt dieses Spiel auf die Wishlist, also auf diesen Wunschzettel, dass man quasi auch immer das Spiel im Blick hat und auch teilweise per E-Mail dann Benachrichtigungen alarmiert wird, wenn das Spiel erschienen ist, wenn es irgendwelche Updates gibt und so weiter, dass man das quasi sich auf den Radar zieht, ganz aktiv. Wie übersetzen sich denn diese Wishlist-Vermerke dann wirklich in Verkäufe? Also kann man, gibt's da irgendwie so eine Ratio, dass man sagt, guck mal, 80% aller Wunschzettel Vermerke werden tatsächlich auch in Verkäufe umgesetzt oder ist das eine ganz andere Zahl? Weil ich muss auch die ganze Zeit dran denken, als du es erzählt hast, ich erinnere mich noch an früher, das ist vielleicht ein komischer Vergleich, aber der fiel mir sofort ein, als ich noch ein kleines Kind war und dann Weihnachten anstand, habe ich mir auch einen Wunschzettel zusammengebastelt und auch, also im Grunde ist es vergleichbar, da standen natürlich 125 Dinge drin, meistens so Playmobil-Sachen, keine Ahnung, und ja, davon habe ich vielleicht dann so 4 bekommen. Und das ist ja im Grunde auch eine Ratio, die extrem enttäuschend ist. Aber da frage ich mich, ist das denn bei den Steam-Wishlisten auch so? Ist das, braucht man, keine Ahnung, ich weiß nicht mal, in welcher Größenordnung man da redet, 500.000 Wishlist-Sachen für ein großes Spiel, um zu sagen, davon werde ich dann 10.000 Verkäufe machen?
Also es gibt so ungefähr die Ratio, die sich immer wieder ändert. Ich glaube, das Letzte, was wir so ungefähr im Kopf gehabt haben, ist zwischen 2% und 10%. Verkauft man so ziemlich sicher und wenn man dann quasi 50% auf Sale geht oder mehr auf Sale geht, nur weitaus mehr von der Wishlist.
Mhm.
Ich glaube, das Wichtigere bei der Wishlist ist einfach quasi, wenn man Hausnummer 100.000 Wishlists hat, das ist schon richtig, richtig gut für Indie-Game. Dann weiß man einfach, dass man, wenn man am ersten Tag launcht, zigtausende Spiele verkaufen wird. Das merkt dann quasi der Steam-Algorithmus. Dadurch wird man automatisch gepusht, kommt in die New and Trending Section, in die Bestseller-Liste. Und dadurch kriegt man noch viel mehr Wishlists und noch mehr Sales. Also es...
Ein Schneeball-Effekt quasi, ganz klassisch.
Genau das. Also das ist, also sobald es halt einmal, wenn Steam die cool findet, dann ist es quasi ein anhaltender Effekt. Also dann verkaufst du cool in der ersten Woche und dann geht die Kurve runter, aber du wirst dann quasi übers nächste Jahr, über die nächsten 2 Jahre einfach wirklich solide weiterverkaufen.
Mhm.
Und wenn du quasi den Start versemmelst, also einfach verhaust und du hast schlechte User-Reviews oder nicht genug Reviews am ersten Tag, nicht genug Traffic, dann war es das mehr oder weniger mit Steam.
Ja, krass. Das ist ja ganz schön ernüchternd, muss ich sagen.
Ja, also mitunter die schwierigsten E-Mails dann, wenn uns jemand sagt, hey, wir haben vor 2 Tagen unser Spiel auf Steam released. Wir haben gedacht, das wird einfach was selber was ist, aber es ist nichts passiert. Das Spiel ist aber tipptopp. Die 3 Reviews, die wir gekriegt haben, alle 9 von 10. Kann man da was machen? Und die Antwort ist einfach nicht wirklich. Also vielleicht Konsolenport machen. Weil dann für Switch und PlayStation Spiele wäre es ja quasi wieder ein neues Spiel, wenn man es dann portet. Aber Steam? Eigentlich am Ende.
Das ist ja furchtbar. Also ich meine, so ein bisschen Einblick habe ich da natürlich auch schon, aber auch da muss ich wieder sofort dran denken, diese E-Mails dann zu schreiben, das ist, stelle ich mir also wirklich schwierig vor. Emotional, zwischenmenschlich, Hölle. Wie schafft man es dann nicht mit der Hand zum Schnapsgläschen zu greifen, wenn man sagt, mein Gott, es ist zwar erst 9.25 Uhr am Montag, aber eigentlich ist es schon schlimm.
Es ist halt schlimm, aber es ist halt part of the game und es ist einfach, Spiele machen ist ja an sich, glaube ich, so dermaßen schwierig. Also ich habe mal bei Game Jams mitgemacht oder mit Freunden probiert, kleine Spiele machen. Es ist halt wirklich so viel Arbeit, weil du brauchst halt Grafik, Art, Ideen, Konzept, Musik, du brauchst halt einfach alles, was es so Medium so gibt. Und darum verstehe ich auch, wenn jemand einfach keine Zeit für PR und Marketing hat und das vielleicht einfach verpasst.
Mhm.
Aber ich glaube halt einfach, eine PR-Marketing-Person ist halt in 2020 genauso wichtig, dass man einfach einen Standard-PR-Marketing-Menschen hat. Das ist genauso wichtig wie jemand, der Sound macht oder jemand, der Grafik macht. Mhm. Also wenn das halt wirklich wäre, ganz vernachlässigt, das ist halt wirklich für mich so, ist schade, aber es ist echt so wie Oversight. Das ist halt wie ein Spiel launchen, das einfach keine Musik hat. Und dann würde ich halt auch sagen, okay, das geht halt einfach nicht. Also ist auf jeden Fall hart, aber ja.
Ja. Das ist natürlich jetzt auch eine spannende Randbemerkung, die du da gemacht hast, dass du bei Game Jams schon selber irgendwie dich mal versucht hast an diesen Spielen. Ist das gewesen, einmal entweder aus der Leidenschaft für das Hobby, weil du gesagt hast, Mensch, ich möchte auch mal ein Spiel machen, ich komme jederzeit mit so vielen kreativen Entwicklern zusammen, oder hast du durch deine Einblicke mit deiner Arbeit das Erfolgsrezept quasi gefunden? Du wusstest da, zu diesem Zeitpunkt ganz genau, guck mal, dieses Spiel, das wird sich so gut verkaufen. Ich muss es nur machen. Was hat dich von diesen beiden Emotionen zu diesem Game Jam geführt?
Also sicher ganz ehrlich. Aber ganz sicher Ersteres.
Ja.
Weil ich gerne Videospiele spiele und mache. Und ich auch viele Freunde habe, die Entwickler sind, Hobbyentwickler oder Leute, die Software entwickeln, nicht unbedingt Videospiele und die natürlich wissen, dass ich PR mache. Und wir dann über Videospiele reden und dann sagen, hey, eigentlich, du kannst programmieren und du kannst Art und ich könnte dir den Trailer schneiden. Wie wär's, wenn wir halt zusammen einen Game Jam machen, ist ja einfach lustig. Also vor allem jetzt, momentan, wo man nicht so viel aus dem Haus gehen kann, haben wir auch schon Game Jam gemacht, weil es ja, ist ein gutes Wochenende. Hat man am Schluss was Kreatives gemacht, es macht halt echt Spaß, die Leute, die mitmachen, lernen was dabei, also finde ich cool.
Hast du denn, was war denn deine Aufgabe dann beim Game Jam? Der Witz liegt ja nahe, dass du dann rumgelaufen bist und den anderen Entwicklern gesagt hast, kommt mal hier. Wollt ihr einen Termin bei unseren Prototypen? Aber du hast bestimmt was Richtiges gemacht, was richtig Handwerkliches, oder?
Also ich habe jetzt mit der gleichen Gruppe Leute 3 Game Jams gemacht. Beim ersten Game Jam sind wir dann schnell drauf gekommen, dass ich abgesehen vom PR-Marketing relativ talentfrei bin, was man so am Videospiel verwerten kann. Da bin ich relativ viel rumgesessen, Cafés gemacht, Red Bull gemacht, das war halt noch vor Corona-Zeiten. Beim zweiten Spiel haben wir dann absichtlich was quasi Narrative-heavier gemacht, damit ich halt mehr schreiben kann. Und beim dritten Spiel jetzt, da sind wir zu den Schlussfolgerungen gekommen, ich muss halt quasi irgendwas machen, was dem Spiel was bringt, mehr. Weil natürlich PR-Marketing ist cool, wenn man eine schöne Gamepage-Seite hat, einen schönen Trailer, aber das macht es in den letzten 2-3 Stunden, wenn das Ding fertig ist. Das ist ja alles sehr knapp bemessen und dann ist es blöd, wenn man 2 Tage vorher noch rumsitzt. Und diesmal habe ich echt viel Sound gemacht, also Musik gemacht, wo ich mich nicht wirklich auskenne, aber einfach mit GarageBand am iPhone dann was zusammengeschustert, was okay war und viel Voice-Over mit Mikrofon und Stimmverzerrer, einfach damit halt der Polish im Spiel ein bisschen netter ist. Und das war echt cool. Lustig.
Ja. Da kann man sich auch kreativ richtig schön austoben, ne?
Genau, also du brauchst dann halt irgendwie ein Geräusch, also zum Beispiel, wo man so ein Godzilla-artiges Monster spielt, das Häuser zerstört. Da man da Häuser-Zerstör-Geräusch braucht, da habe ich dann einen Couscous von der einen Schale in die andere Schale geleert und dann 100 Stärker drüber, dann, dass das halt so klingt, als ob da was zerbröselt. Also ja.
Ah, oh, schön, das finde ich toll. Das finde ich sehr toll. Das heißt, Sound und Narrative, also alles, was so mit hier Geschichten und geschriebenem Wort zu tun hat, haben dich da besonders gereizt, beziehungsweise waren noch am nächsten an deinem Talentepool dran. Ist das auch was, wo du, wenn Leute zu dir kommen mit ihren eigenen Spielen, zu deiner PR-Agentur, dass du dann darauf zuerst guckst? Sind das so diese Dinge, zu denen du dich sofort hingezogen fühlst?
Würde ich nicht unbedingt sagen. Einfach der andere Bereich, Charaktermodelle, Modeln, wirklich programmieren, haben die anderen in der Gruppe einfach viel mehr Erfahrung. Und da würde ich einfach so dermaßen langsam sein gegen die, dass es einfach nichts bringt. Also würde ich auch gern ausprobieren, aber Sound haben quasi alle keine Erfahrung gehabt, dann macht es dann meistens im Video Anfang Erfahrung sammeln und die machen halt quasi, was sie da am besten können.
Mhm. Aber jetzt mal tatsächlich mal auch ernst gefragt von mir, könntest du dir denn vorstellen, jetzt quasi irgendwann mal auch tatsächlich auf die Seite der Spieleentwickler zu wechseln? Weil ich merke bei mir, ich bin jetzt schon seit, also was heißt schon, ist jetzt auch noch nicht so lange, 5-6 Jahre jetzt im Journalismus tätig und habe da auch viel mit Entwicklern auch persönlich dann zu tun und ich finde es immer unheimlich faszinierend, vor allem was so Narrative Designer machen, so die Quests schreiben, die Charaktere schreiben, die Geschichten schreiben und ich merke, wie bei jedem Interview ich immer noch so eine Frage reinschummle, die mir gar nichts für meinen Artikel bringt, sondern nur so, wie hast du das gemacht eigentlich? So, wie, welches Tool benutzen du da so? Da habe ich gemerkt, dass mich das immer mehr interessiert und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das auch bei dir natürlich abfärbt, dieser Enthusiasmus der Entwickler, dieses, ich kann im Grunde alles mal erschaffen, wenn ich mir dafür die Zeit nehme und ein bisschen Budget. Färbt das auf dich ab? Hast du damit schon mal ein bisschen gespielt mit dem Gedanken?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade so Freunde, die Hobbyentwickler sind oder in die Entwicklung mehr gehen wollen, da ist immer so das Angebot am Tisch, hey, wenn wer was Cooles macht, ich mache mit, alles, was ich kann und ich mache natürlich Marketing PR, machen wir das zusammen. Und natürlich ab und zu Versuche gewesen, die Dinge sind halt nichts geworden. Aber ist auf jeden Fall ein lustiger Gedanke, dass man einmal beim Projekt mehr hands-on mitwirkt. Also ab und zu, muss ich sagen, kommt es auch vor, dass wir bei Spielen mitarbeiten und die sagen dann, hier, schreibt ihr total lustige Social-Media-Posts, wir brauchen Charakternamen für das Spiel, wie die Waffen heißen, wie die Maps heißen, wir brauchen da ein paar kurze Texte. Also ab und zu greifen wir dann
schon. Ist das erlaubt?
Also alles erlaubt. Also wenn uns Leute fragen, ja, haben wir schon ab und zu gemacht.
Ja, cool. Kannst du da mal ein Beispiel nennen, was ihr da mitgetextet habt?
Leider nicht.
Oder ist das jetzt verboten?
Das ist leider verboten, ja. Also ihr könnt nicht auf den Spieltitel nicht zeigen, ja.
Ach, schade. Aber das hätte mich jetzt mal sehr interessiert. Aber das ist ja auch cool. Das heißt, man kann wenigstens so ein bisschen mal so mitmischen und so ein bisschen. Genau. Und ich kann mir auch vorstellen, das fühlt sich. Ja, bitte, ja.
Aber on topic. Also wenn du, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber wenn du an Spiele schreiben interessiert bist, die Entwickler von 80 Days und Heavensward, das sind so Narrative Games.
Ja.
Inkle Studios, das sind echt super und die sind auch dafür bekannt, dass sie quasi ihre eigene Engine für Textspiele geschrieben haben, für textbasierte Spiele. Die Ink Engine, die auch für so Narrative Games benutzen. Und sonst auch also für unsere Lieblingsstudios. Und die machen jetzt gerade ein neues Spiel. Ich glaube, es ist so im King Arthur-Universum.
Mhm.
Und haben jetzt gerade gesagt, sie würden gerne im Spiel quasi so Short Stories und Bücher verstreuen, die alle für User geschrieben worden sind. Also das ist gerade der Call offen, wenn jemand eine kurze Geschichte schreiben soll. Könnte, wäre super. Und die gelten echt so als der Peak an Narrative Games, was mal gutes Schreiben betrifft. Sind die halt ganz, ganz hoch angesehen, würde ich sagen, in der Branche. Also, was du Glück versuchen willst.
Das ist so lieb, dass du das sagst. Ich habe den nämlich gesehen und seit Tagen ist dieser Tab bei mir offen. Dieses, guck dir das mal genauer an, fuchst dich da mal in so eine Geschichte rein. Und es ist so lieb, dass du es immer sagst, weil das war jetzt nochmal der Impuls quasi. Das war der letzte Schubser über den Rand quasi, dass ich mir jetzt sage, ach komm, weißt du, ich probiere es mal aus. Das reizt mich schon. Also auch als kleine, ich sehe es einfach als Schreibübung. Das ist genau das, was ich jetzt von dir gelernt habe in diesem Gespräch. Erwartungshaltung managen. Ich erwarte nicht, dass ich dann nächste Woche dort einsteigen kann als Head of schreiben, sondern du hast vollkommen recht, das war jetzt nochmal eine schöne Erinnerung für mich, das reizt mich schon, weil ich will auch mal gerne einfach so, wie sagt man so in diesen Tierdokus immer, sich die Hörner abstoßen, ich will einfach mal machen und dann kriege ich auch so ganz fieses Feedback von mir aus zurück, aber dann weiß ich halt auch Bescheid, dann hat mir mal jemand gesagt, dass ich das nicht kann und dann ist auch gut, dann werde ich bestimmt auch weinen und mich für ein paar Tage lang einfach einsperren, aber das ist in Ordnung, dann kriege ich mal Feedback und jetzt gerade ist in meinem Kopf noch so alles im Bereich des Möglichen so. Ich habe das Gefühl, ich könnte das, aber ja, ich weiß es nicht.
Ey, man wird halt auch besser mit der Zeit. Natürlich, gerade bei solchen Dingen denke ich, wenn man halt dann da reinkommt und Short Story in dem spürt, ist es erstens da lustig und cool, aber zweitens auch, wenn man sich dann woanders quasi bewirbt oder mit einem anderen Indie-Studio redet, das ist natürlich eine Tip-Top-Referenz, also
probieren. Ja, man wird tatsächlich besser. Ich habe das auch bei mir im Journalismus beim Schreiben gemerkt, wenn ich zurückdenke, als ich mich ich weiß nicht, wie viele Jahren ich mich dann in Festanstellung selbstständig gemacht habe und zum allerersten Mal ohne vorherige Redikatur, ohne Besprechung im Team einen Text geschrieben und abgegeben habe für Feedback, da war ich zum einen erstmal wirklich aufgeregt, weil ich ja gar nicht wusste, in welches Becken ich jetzt hier gerade springe. Und dann kam natürlich auch der Text zurück und war komplett rot. Also war quasi alles war rot und falsch. Lag tatsächlich auch so ein bisschen an der Person, die es redigiert hat, habe ich dann später erfahren. Aber grundsätzlich war es erstmal das Phänomen. Ich habe gemerkt, oh mein Gott, ich bin in einem neuen Lebensabschnitt quasi gelandet, wo ich so viel Neues jetzt lernen kann. Und das hat mich dann tatsächlich auch nur ganz kurz verunsichert. Klar, es ist logisch, da ist man, leckt man kurz, man kann gar nichts. Aber dann hat man sehr schnell erkannt, oder habe ich sehr schnell erkannt, guck mal, das ist so eine geile Gelegenheit, jetzt neue Dinge dazu zu lernen. Und das hat auch funktioniert so. Also wenn ich mir diesen Text, den habe ich mir tatsächlich auch ausgedruckt, direkt den allerersten, und den gucke ich mir manchmal noch so an und denke ich mir, oi, das war schon gut, dass der nochmal bearbeitet wurde. Ja, da ist es wahrscheinlich genauso. Ja, ich glaube, ich werde das jetzt mal wirklich zum Anlass nehmen. Das ist übrigens ein ganz schöner roter Faden in diesem Podcast. Ist ja jetzt erst die zweite Folge. Und in der ersten Folge habe ich ja, wie gesagt, mit Vivienne gesprochen. Und sie hat mir auch gegen Ende des Gesprächs einen Job-Hype angeboten als jemand, der für ein Spiel, so ein Dating-Spiel, wo es um Hunde gehen wird, wo du quasi, das war eine ganz süße Idee, wo Menschen, die im Park umherlaufen, von ihren Hunden quasi zueinander geführt werden und du spielst den Hund und musst quasi versuchen, ein Herrchen oder ein Frauchen für dein Frauchen oder Herrchen zu finden. Ne? Und damit das klappt, musst du dich mit dem anderen Hund gut verstehen. Und dafür hat sie gesagt, könnte ich mir überlegen, mal was zu schreiben. Und das war auch so, ach, das ist so nett. Ihr gebt mir alle Jobs. Das ist so nett.
Die hat total cool. Aber bitte mach
ja, nicht ja.
Eine Bundespiel. Das klingt top.
Ja, ich kann dir nur empfehlen. Hör ruhig mal rein in die erste Episode. Du kannst auch vorspulen zu den letzten 10 Minuten. Da sprechen wir drüber. Aber würde mich traurig machen, wenn du spulst. Aber da geht quasi um dieses Hundeding. Und das war echt nett. Und jetzt auch noch du. Das ist schön. Das ist sehr spannend.
Ja, eben. Wie das der Game Development Podcast, wie du Narrative
Writer. Aber dann mache ich ja euch aus Versehen dann direkt Konkurrenz, weil du hast ja, das habe ich noch gar nicht erwähnt oder gesagt, aber das will ich unbedingt, diesen Future Friends Podcast. Und den finde ich ja sehr nett. Ich habe da reingehört und der ist ja eigentlich gar nicht an mich gerichtet. Der richtet sich ja eigentlich, und korrigiere mich, wenn ich das falsch verstehe, an andere Entwickler und Leute, die in der PR arbeiten, um quasi so ein bisschen zu erzählen, guck mal, das sind die Dinge, die wir wissen, so könnte erfolgreiches Publishing aussehen, auf diese Dinge sollte man achten, wenn man ein Spiel rausschiebt, und das sind so kleine Kniffe, wo ich mir vorstelle, die könnte man, so könnte auch so bei euch so ein Meeting aussehen, dass ihr quasi zu einem Entwickler sagt, guck mal, auf Steam brauchst du eine knallige Produktbeschreibung, keine Ahnung, so. Und das finde ich so ganz nett bei dem Podcast, der erlaubt, zumindest habe ich den Eindruck, so einen Blick hinter Kulissen, bei denen ich noch gar nicht wusste, dass ich da eigentlich dahinter blicken möchte.
Ja, also erstmal danke, und es ist einfach wirklich eh für die Nische vor der Nische ausgerichtet, aber halt wirklich für Indie-Game Entwicklerleute, die irgendwie Interesse an Marketing-PR haben. Und es kommt wirklich draus, dass wir quasi jeden Tag in der Früh ein Team-Meeting machen, wo wir 1-2 Stunden halt reden, was da passiert ist in der Welt der Spiele und was wir halt so machen. Und da es gibt halt oft da Themen, die sind einfach wirklich schwierig, in einem Blogpost gut zusammenzufassen. Wo man sich gedacht hat, wenn man einfach ein Gespräch hört, ist es ja einfach viel leichter zum Verstehen, weil man halt die Nuancen in der Stimme ein bisschen hört und einfach leichter verstehen kann, was da geht. Und muss man ehrlich sagen, für uns einfach wesentlich weniger Arbeit ist. Also halt einen guten Blogpost schreiben, da sitzt ja der Woche, einen guten Talk schreiben genauso, einen guten Podcast aufnehmen über ein Thema, über das ich jeden Tag rede und einfach tiptop informiert bin, weil es mein Job ist, full time, all the time, ist relativ wenig Vorbereitungszeit gefragt.
Moment, an einem guten Talk sitzt du einen Flug lang. Das haben wir ganz am Anfang des Gesprächs festgehalten. <Ja. lacht> Da sitzt du eine Woche.
Ja, also im Flug, also im Flieger übe ich dann quasi nur mehr.
Ach so. Den
Talk. Also wirklich. Also für den GDC-Talk Vorbereitung, da bin ich ungefähr 2 Wochen um.
Das glaube ich.
Mehr oder weniger ausgenockt. Einfach, wie du sagst, ein großer Grund davon ist sicher auch die Universität. Und gerade GDC ist halt einfach. Da sitzen halt echt die Top-Entwickler in der Audience.
Da sitzen alle, ne? Da sitzen alle. Da, oh Gott, da ist die Vorbereitung, glaube ich, so wichtig. Und da wird man auch automatisch hingepusht, dann wirklich auch sich gut vorzubereiten, kann ich mir vorstellen.
Auf jeden Fall, ja. Da will man halt einfach am möglichst schlau ausschauen.
Ja, schön, Thomas. Ich habe ganz viele Fragen gehabt. Ich freue mich vor allem deswegen auch, dass das jetzt heute geklappt hat, weil, wenn du dich noch erinnern kannst, obwohl, ich wollte das so gar nicht einleiten, weil wenn du jetzt sagst, du kannst dich nicht mehr erinnern, dann bricht das mir so ein bisschen das Herz. Aber ich sag's jetzt erstmal, wenn du dich, das habe ich schon wieder fast gesagt. Also ich lasse mich anders anfangen. Vor einigen Jahren sahen wir uns zuletzt tatsächlich auf der Amaze, dieser wunderschönen kleinen Indie-Festival für Spiele hier in Berlin, für kleine Indie-Spiele. Und da haben wir miteinander gesprochen und da hattest du mir erzählt von deiner Zeit als Spielejournalist. Da ging es darum, weil du hast tatsächlich ja vor dieser ganzen PR-Arbeit ja als Spielejournalist gearbeitet und über Spiele geschrieben. Und als ich dann meine ganzen Fragen ausbreiten wollte, die sich um die PR drehen, weil das waren mehr oder weniger ähnliche Fragen, wie die ich heute auch gestellt habe, kam irgendeine Unterbrechung. Irgendwas ist passiert, ich weiß nicht mehr, da kam jemand dazu oder ein lautes Musikgeräusch war, keine Ahnung. Irgendwas war, und dann wurde dieses Gespräch unterbrochen. Und das war jetzt ein roter Faden, der jetzt quasi jahrelang in meiner Wohnung lag und darauf wartete, dass ich ihn endlich zu Ende führen kann. Und ich bin wirklich, also wirklich, ich fühle mich gerade so richtig erleichtert, als hätte ich so ein Kapitel in meinem Abenteuer, das ich Leben nennt, geschlossen.
Ja, das ist sehr schön. Also ja, ich glaube, du bist Narrative Writer, wenn du spielst.
Oh Mann. Ja, genau, aber da freue ich mich sehr. Das ist einfach ein gutes Gefühl. Das hat Spaß gemacht. Ich danke dir vielmals für dieses Gespräch und wer weiß, vielleicht hören wir uns ja wieder mal, wenn du dann tatsächlich auf die Seite der Entwickler komplett gewechselt bist, weil dann habe ich, glaube ich, eine ganze neue Reihe an Fragen, die ich dir stellen werde.
Ja, danke für die Einladung und dann ich mache natürlich gern PR für deine Spiele.
Ja, schön. Ja, mal gucken. Ich komme erst mal vorbei und dann wird, obwohl ich es besser weiß, meine Erwartungshaltung einfach zerschellt. Ich komme da hin. Ach Gott, ich sehe es schon. Komm, mit meinem Dating-Hundespiel. Ich weiß es schon. So, Thomas, wir hören uns, würde ich sagen.
Ja, machen wir.
Das war mein Gespräch mit Thomas Reisenegger, das mir viel, viel Spaß gemacht hat. Ein ganz wunderbarer, sympathischer Mensch. Ich hoffe, euch hat die Folge auch so viel Spaß gemacht und ich erinnere euch nochmal daran, während ich euch jetzt quasi zur Haustür begleite und auf euren Heimweg schicke, mir gerne Feedback zuschicken an meine E-Mail-Adresse mail@domshot.net. Gerne auch einfach mal so bei OKCOOL reinschneiden und einfach mal schauen, was da so für Artikel erschienen sind, denn dort passiert natürlich auch eine ganze Menge noch zusätzlich zum Podcast. Und nicht zuletzt, wenn ihr von euch selber denkt, Mensch, ich wäre doch der perfekte Gast, die perfekte Gästin für dieses Format, dann schreibe ich diesen Menschen doch auch einfach mal eine Mail oder ich kenne jemanden, der jemanden kennt oder die jemanden kennt. Auch dann gerne einfach Wortmeldung an mich. Ich nehme alle dran. Ich freue mich sehr und wünsche euch noch eine ganz fantastische Zeit. Bis nächste Woche.